lange her. Zumindest die Nehemia-Reihe. Ich habe das Gefühl, es ist schon Wochen, wenn nicht gar Monate her, dass wir die letzte Predigt über diese Reihe gehört haben. Und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, was wir so alles hatten, was wir so alles uns angeschaut haben. Und deswegen dachte ich mir, ich hole dich ab. Nehemia, das Buch ist eigentlich sehr leicht aufgebaut. Wenn man so ein bisschen schaut, dann ist es 1 bis 7. 7 Kapitel lang, da geht es um Mauern wieder aufbauen. Also es ist eine Erneuerung oder ein Aufbauen, das eher äußerlich betrachtet wird. Auch wenn wir auch innere Aspekte hatten, es ging wirklich darum, die Stadt wieder aufzubauen, das Volk wieder aufzubauen, dort wieder Leben hineinzubringen. Und nachdem das Äußere fertig ist, beginnt Kapitel 8 bis Kapitel 10 die innere Erneuerung oder das innere Aufbauen. Und vielleicht erinnert ihr euch, in Kapitel 8 wollen sie das Wort Gottes hören. Stundenlang lassen sie sich vorlesen und es macht etwas mit ihnen. Sie erkennen etwas. Und zwar erkennen sie, ich lebe nicht so, wie Gott es will. Und es tut ihnen wirklich von Herzen leid und von Herzen weh. Und das Volk sagt, schön, dass du diese, die Priester sagen, schön, dass ihr diese Erkenntnis habt. Lasst uns feiern. Und dann kommt Kapitel 9, dort nehmen sie sich dann tatsächlich Zeit, diese Erkenntnis, wir leben nicht, wie Gott es will, auch wirklich zu betrauern, vor Gott zu bringen, also Buße zu tun. Also die Erkenntnis zu sagen, nicht nur, ja, das war falsch, sondern jetzt muss ich anders leben, also abwenden von dem, was sie vorher getan haben und sich dem Wort Gottes zu wenden und sich unter das Wort zu stellen. Und nachdem sie also Buße, Erneuerung erleben, Gott sagen, es tut mir wirklich leid, was ich getan habe, dann kommt Kapitel 10, die Erneuerung des Bundes. Also sie haben ja eigentlich mit Gott einen Bund, den sie immer wieder brechen. Gott bleibt treu. Und in Kapitel 10 erleben wir, wie sie beginnen, diesen Bund neu wieder aufzubauen. Und das Kapitel 10 endet eigentlich mit einem schönen Satz. Und der geht so. Und so wollen wir das Haus unseres Gottes nicht im Stich lassen. Wir wollen das Haus Gottes nicht im Stich lassen. Was jetzt kommt, sind Kapitel 11 und 12 und dort geht es nicht mehr so sehr um diese innere Erneuerung. So, mal sehen, ob das noch an ist. So. Da geht es um das Leben ordnen und Gott Ehre bringen. Also all das, wo es hingeführt hat, die äußere Erneuerung, das äußere Bauen, die innere Veränderung, die braucht jetzt etwas. Und zwar Ordnung und alles zu seiner Ehre. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den wir als Menschen ganz oft erleben. Und zwar der, dass wir sagen, ich möchte mein Leben ändern. In welchem Bereich noch immer. Das kann auch was sehr Banales sein. Mehr Sport machen, eine schlechte Gewohnheit loswerden. Diese Erkenntnis und diese Entscheidung, das zu tun, wovon wird sie letztendlich getragen? Also wo wird das wirklich sichtbar? Wie viele Menschen entscheiden sich am Jahresanfang, sich ins Fitnessstudio anzumelden oder sonstiges, irgendwas Neues zu machen? Und wie lange hält das? Erstaunlicherweise, das, was ich innerlich erkannt habe und möchte, dass es in meinem Leben wirksam wird, braucht tatsächlich äußere Dinge, die auch dann das Ganze tragfähig machen. Und das erleben wir eigentlich in Kapitel 11. Und falls du dir das Kapitel mal durchgelesen hast, da sind schon wieder ganz schön viele Namen. Und da geht die Botschaft manchmal ein Stück weit verloren, weil wir sind so weit weg von diesem ganzen Namen. Das interessiert uns vielleicht auch gar nicht so sehr. Aber ich möchte mit uns ein paar Verse lesen, das heißt nicht das ganze Kapitel, und dort einfach zu schauen, was ist so der Kern der Botschaft und was will uns eigentlich Kapitel 11 sagen? Weil bei all den Namen, wenn sie nicht wichtig wären, bei all diesen Kapiteln, wenn sie nicht wichtig wären, wären sie nicht im Wort Gottes drin. Schauen wir uns das Ganze an. Wir lesen die Verse 1 bis 2, die Verse 4 bis 7, Vers 20 und Vers 25. Das soll es dann gewesen sein. Und die Obersten des Volkes wohnten in Jerusalem, Vers 1 bis 4, bis, ja, Vers 1 und 2, ja. Und die Obersten des Volkes wohnten in Jerusalem, das übrige Volk aber warf das Los, wonach jeder zehnte Mann in der heiligen Stadt wohnen sollte, die übrigen neun Zehntel aber in den übrigen Städten des Landes. Und das Volk segnete alle Männer, die freiwillig in Jerusalem wohnen wollten. Dies sind die Obersten der Provinzen, die in Jerusalem wohnten. Vers 4. Es wohnen aber in Jerusalem Söhne von Juda und Söhne von Benjamin, von den Söhnen Judas, Ataja, der Sohn Usias, des Sohnes Zecharias, des Sohnes Amarias, des Sohnes Shephatias, des Sohnes Machaleans, von den Söhnen des Peres. Und Maaseia, der Sohn des Baruchs, des Sohnes Kolhoses, des Sohnes Hasajades, des Sohnes Adaias, des Sohnes Jurides, des Sohnes Zecharias, von den Siluiten. Die Gesamtzahl der Söhne der Peretz, die in Jerusalem wohnen, waren 468 tüchtige Männer. Und dies sind die Söhne Benjamin: Salu, der Sohn Mechualas, des Sohnes Jodes, des Sohnes Pedaias, des Sohnes Koyalas, des Sohnes Marias, des Sohnes Itales, des Sohnes Jesajas. Starke Aussage hier, oder? Viel zu lernen und viel zu darüber zu reflektieren. Für uns wird das schwierig. Aber das Wunderbare ist, wenn ihr dann weiterlest und dort dran bleibt, dann werdet ihr solche kleinen Lichtblicke lesen, wie zum Beispiel, und da waren zwei, die waren dafür zuständig, dass im Tempel Lob und Preis war, also Halleluja-Gesang war und Dankgesang war. Und dann gehen die Namen weiter. Und so merkt man auf einmal, auch zwischen den ganzen Dingen sind Dinge, die blicken auf, und es ist ein Fortschreiten. Dort wird etwas entfaltet, was wir zwischen all den Namen ein Stück weit verlieren. Aber da geht es darum, es sind echte Menschen, es sind ganze Familienverbände, und dort sind Familien und Personen, die sich letztendlich Gott hingeben. Diese Namen werden genannt, und jetzt überleg mal, stell dir mal vor, irgendwann in 50, 60, in 100 Jahren wird über Leifbiss gesprochen. Und dann wird gesagt, ja, das waren die Begründer. Und dann ist jeder neugierig, der tatsächlich irgendwas mit Leifbiss zu tun hat, und sagt, ja, wer war das denn überhaupt? Oder dann liest man und sagt, ja, der und jenes hat das und das gemacht. Und man ist neugierig auf diese Namen. Und dann sagt man sich, oh, ich kenne diesen Namen. Oder sogar, ich bin verwandt mit diesem Menschen. Das ist mein Urgroßvater oder so. Und er hat dies oder jenes getan. Und heute noch profitieren wir davon. Das geschieht, wenn das Volk Israel solche Namen gelesen hat. Vielleicht bis heute sogar noch liest und sagt, übrigens, das ist meine Ahnenreihe. Da gehöre ich hin. Das ist meine Familie, die dient im Tempel. Also es ist tatsächlich für die, die sich damit identifizieren, etwas Wunderbares, diese Namen zu hören, so wie es für uns auch sein kann. Vers 20. Die übrigen von Israel, von den Priestern und den Leviten, wohnten in allen Städten Judas, jeder in seinem Erbteil. Und Vers 25. Was aber die Dörfer auf dem Land betrifft, so wohnten etliche von den Kindern Judas in Kriat Arba und seinen Nebenorten, in Diphthon und in seinen Nebenorten, in Jekzal und seinen Höfen. Was wir hier sehen, ist, wie Erneuerung, die in Kapitel 8, 9 und 10 entwickelt wird oder dargestellt wird, wie sie jetzt tatsächlich ins Leben getragen wird. Denn dieses, wir wollen das Haus nicht verlassen, muss jetzt lebendig werden. Und was das Kapitel 11 und auch das Kapitel 12 beschreiben, ist genau das. Auch wenn wir das gar nicht so richtig auf den ersten Blick sehen können. Also damit wollen wir uns heute beschäftigen. Die Überschrift, die Hauptüberschrift ist für Kapitel 11 und 12, Leben ordnen, Gott ehren und für heute, wenn Erneuerung praktisch wird. Und der erste Punkt, den wir uns anschauen wollen, ist Verse 1 und 2. Gottes Werk braucht Menschen mit Bereitschaft. Hier wird beschrieben, wie manche dort schon wohnen und andere müssen dorthin ziehen. Und das Interessante ist, die Stadt ist ja aufgebaut. Der Tempel steht, die Mauern stehen, aber die Stadt ist leer oder so gut wie leer. Dort wohnt fast keiner. Aber das ist das Zentrum der Gemeinschaft mit Gott. Und es muss bevölkert werden, damit dort Leben stattfindet, damit dort auch geistliches Leben stattfindet. Aber drumherum ist genauso wichtig und das wollen wir uns jetzt anschauen. Das heißt, was wir hier erstmal erleben ist, Gott bringt Menschen an den richtigen Platz, dort, wo er sie haben will. Und hier lesen wir etwas, was wir vielleicht gar nicht mehr so kennen. Da sind welche, die werden per Los gezogen, die dann dorthin ziehen. Also da wird ein Los geworfen, das heißt, da, jetzt könnten wir wahrscheinlich, das können wir noch bei Kinderspielen, ja, der, wer den Kürzeren zieht, wäre es hier wahrscheinlich. Aber was hier eigentlich gesagt wird, ist, ein Loswerfen, das konnte nicht jeder tun, sondern das taten Priester und es war das Reden Gottes im Alten Testament unter anderem. So wurde entschieden, was Gottes Wille ist. Und das Spannende ist, dass es hier gleichzeitig aber heißt, freiwillig. Also wie passt das zusammen? Wie passt das zusammen, dass das Los auf dich fällt oder auf dich fällt oder auf dich fällt und du jetzt verpflichtet bist, übrigens nicht alleine, deine ganze Familie, vielleicht sogar deine ganze Sippschaft zieht dann nach Jerusalem. Was hat das mit Freiwilligkeit zu tun? Ich glaube, das ist auch das, was wir immer wieder erleben. Gott sagt, tu dies oder lass jenes. Gott gibt uns eine Aufgabe, gibt uns eine Verantwortung oder gibt uns etwas, wo er sagt, darin darfst du mir dienen. Ob ich das tue, sei dahingestellt. Das heißt, dieses Los entscheidet noch lange nicht, ob sie das tun. Und deswegen heißt es, die Freiwilligen wurden dort besonders geehrt. Das heißt, auch wenn das Los auf sie gefallen ist, mussten sie sich trotzdem entscheiden. Höre ich auf dieses Los? Gehe ich jetzt dahin oder bleibe ich lieber da? Denn nach Jerusalem zu ziehen, auch wenn das wie ein Privileg klingt, wie etwas, was man sagt, ja, ich wohne in der Hauptstadt. Ich wohne dort, wo der Tempel Gottes steht, hatte auch mit Dienst zu tun. Denn die Stadt ist noch gar nicht richtig aufgebaut. Dort zu leben bedeutet Arbeit. Dort zu leben bedeutet, ich verlasse das, was ich mir schon aufgebaut habe in irgendeiner anderen Stadt und ziehe dorthin und mache einen Neuanfang. Das kostet mich. Es ist ein Opfer, nicht nur ein Privileg. Und so wird diese Entscheidung besonders gesegnet. Das heißt, Gott, in der Nähe von Gott zu leben, wir müssten ja immer meinen, das ist das, was jeder möchte und jeder will. Und wenn ich dich und wenn du mich fragen würdest, willst du Gott nah sein? Dann würden wir natürlich alle sagen, ja, ich will Gott nah sein. Wenn du mich dann fragen würdest, was bist du bereit dafür zu geben? Was bist du bereit dafür zu opfern, um Gott nah zu sein? Die Frage ist schon schwerer zu beantworten. Und sie sind bereit, dort alles liegen zu lassen, alles stehen zu lassen oder einzupacken und mitzunehmen und nach Jerusalem zu ziehen, damit die Stadt bevölkert wird und dort Leben stattfinden kann. Und das ist zum Segen nicht nur für Israel, für Jerusalem, sondern für ganz Israel. Für alle wird es zum Segen. Und so heißt es hier, die Freiwilligen wurden gesegnet, wurden besonderer Ehre gewürdigt. Eine freiwillige Hingabe, das ist das, was Gott letztendlich will. Er braucht keinen Zwang, er braucht niemanden, der das tut, weil er das tun muss, sondern er will die Herzen der Menschen, er will, dass wir das freiwillig tun. Das bedeutet es, sich hinzugeben, also Hingabe an Gott. Nicht ein Zwang, sondern ein Dienen, obwohl es mich was kostet. Und das lassen sie sich hier letztendlich kosten. Das heißt, wo Menschen sich Gott hingeben, da ist Segen. Und übrigens, wo Menschen sich hingeben, da ist es auch unsere Verantwortung, sie zu segnen. Denn es ist nicht so, dass sie nur Gottes Segen erleben, sondern hier heißt es, und das Volk segnete alle Männer, die freiwillig in Jerusalem wohnen wollten. Das ist auch unsere Aufgabe. Wenn Menschen sich Gott hingeben, wenn sie Gott dienen, wo auch immer das ist, was auch immer das ist, dann dürfen wir sie segnen. Dann dürfen wir uns hinter sie stellen und ihnen dort helfen. Und das ist nicht immer einfach, besonders wenn wir diesen Dienst nicht verstehen, aber es ist unsere Aufgabe, als Gemeinde dort einander zu helfen, zu unterstützen und zu segnen. Das ist ein wertvoller Dienst. Das bedeutet es, in Gemeinschaft zu leben, denn nicht jeder kann denselben Dienst tun. Gleichzeitig werden wir auch erleben, wenn nicht jeder Teil dessen ist, dann können auch die, die für diesen besonderen Dienst vielleicht berufen sind, also die zum Beispiel, die nach Jerusalem ziehen, die können es nicht tun, ohne die, die außerhalb bleiben. Ein wichtiger Punkt. Und so können wir lernen. Es gibt auch bei uns, wo wir merken, Gott will etwas von uns. Und zwar will auch er Hingabe. Wo bist du vielleicht schon von Gott schon längst gerufen oder weißt schon längst, das sollte ich eigentlich tun. Das ist etwas, was Gott mir gegeben hat, wo Gott mich begabt hat, wo Gott mich vielleicht sogar gerufen hat. Wo musst du diesen ersten Schritt tun? Dieses Gott hat schon das losgeworfen, könnte man sagen. Und jetzt will ich ein freiwilliges, ein dienendes, ein hingegebenes Herz haben. Und da dürfen wir Gott um Kraft bitten. Denn ich glaube, auch hier war es nicht so, dass ihnen das leicht gefallen ist. Aber sie haben es getan. Und das gilt auch uns. Denn Bequemlichkeit ist schön, aber die Bequemlichkeit ist auch oft der Stolperstein, an dem wir letztendlich scheitern, zu wachsen. Also Bequemlichkeit ist eigentlich der Feind des Wachstums. Also wir müssen eigentlich raus aus der Bequemlichkeit, raus aus dem, wo ich sage, eigentlich habe ich es doch richtig gut. Und hin in die Verantwortung hinein. Da, wo Gott dich beruft. Das kann in der Familie sein. Das kann sogar ein Beruf sein, wo Gott sagt, da will ich dich gebrauchen. Das ist auch ganz sicher hier in der Gemeinde so. Gott will, dass wir Verantwortung übernehmen. Da, wo Gott uns hingestellt hat. Und ganz wichtig, diese Erneuerung, die hier stattfindet und die jetzt bewahrt werden soll, sie braucht persönliche Hingabe. Also jemand, der persönlich sich entscheidet, das auch tatsächlich zu tun. Denn wir können alle als Gemeinschaft sagen, ja, das wäre wirklich gut, wenn wir dies oder jenes tun, da Veränderungen erleben oder das umsetzen. Aber wenn niemand sagt, okay, und dann werde ich jetzt hier und das und jenes tun und dort Verantwortung tragen, dann wird nichts geschehen. So hätten sie auch in Kapitel 10 sagen können, und so wollen wir das Haus unseres Gottes nicht im Stich lassen. Und alle schreien, ja, das wollen wir. Aber wenn Kapitel 11 und 12 nicht da wären, dann wäre dieses, ja, das wollen wir, einfach nur ein Lippenbekenntnis. Und das braucht es, also Lippenbekenntnis, da darf es nicht stehen bleiben, sondern es muss dann ins Handeln kommen. Denn Gottes Werk, Gottes Reich wächst dort, wo Menschen sich entscheiden, sich hinzugeben. Und das Faszinierende ist, Gott braucht uns nicht, aber er will uns gebrauchen und will mit uns das Reich Gottes bauen. Das ist Privileg, das ist aber auch Opfer und Dienst. Und damit kommen wir zu Punkt 4, die Verse 4 bis 24. Dort erleben wir, dass Erneuerung sichtbar wird, konkret wird bei ihnen im Leben. Und all diese Beschreibungen, dort sind ganz normale Bürger, dort sind Priester, Leviten, dort sind Torwächter, dort sind alle die, die sich bereit erklären, nach Jerusalem zu kommen, zu ziehen, zu bleiben und dort zu dienen. Also sie sind bereit, dass dieses Gottes Haus nicht verlassen, lebendig wird in ihrem Volk. Also es sind viele verschiedene Gruppen. Das heißt, es sind viele nötig. Man könnte ja sagen, eigentlich um Gott nah zu sein, muss ich ja nur im Tempel opfern. Also zumindest damals war es so. Da brauche ich ja nur die Priester. Aber die Priester konnten ihren Dienst nicht ohne die Leviten tun. Denn die Leviten mussten zum Beispiel oft dafür sorgen, dass die Gerätschaften, all das, was die Priester nutzten, dafür waren oft die Leviten zuständig. Oder wie will ich denn ein Opfer bringen, ein großes Feuer machen, ohne Holz? Die Leviten, verschiedene Levitenfamilien, waren dafür zuständig, dass genug Holz da war. Aber gleichzeitig, wie wollen denn die Leviten das tun, wenn sie zu Hause ackern müssen und gar keine Zeit dafür haben, weil sie niemand versorgt? So brauchte es die anderen drumherum, die gesagt haben, gut, ich arbeite, ich habe weder bin ich berufen, noch habe ich die Fähigkeit, am Tempel zu dienen, aber ich arbeite zu Hause und das, was ich an Überschuss habe, von Gott geschenkt, das gebe ich dann die Leviten weiter, damit sie ihren Dienst tun können. Und so erleben wir, dass diese ganzen Gruppen wichtig und nötig sind, damit tatsächlich dieser Satz, dieses Bekenntnis konkret wird im Leben und tatsächlich diese Erneuerung sichtbar wird. Also es wird letztendlich all das, was vorher zugesagt wurde, das wollen wir tun, wird jetzt organisiert, dass das auch wirklich funktioniert. Also kein Chaos, sondern dass die Leute wissen, wer was tut. Es heißt hier, einer von 10 zieht hin. Nicht 4 aus der Stadt, 5 aus der Stadt, sondern die werfen das los, so dass auch letztendlich sowohl Jerusalem funktioniert, als auch das Umland nicht brach liegt. Also es wird geordnet. Und ich glaube, auch das ist ein wichtiger Punkt, wenn wir in unserem Leben Erneuerung nicht erleben wollen, sondern wirksam erleben wollen, dass es auch tatsächlich im Alltag sichtbar wird, dann müssen wir auch in unserem Leben manchmal Dinge ordnen. Andreas hat vorhin von Aufräumen gesprochen. Manchmal müssen wir auch in unserem Leben, in der Gemeinde, wo auch immer wir sind, aufräumen, damit auch die Erneuerung, diese Veränderung auch langfristig am Leben bleibt und nicht nach kurzer Zeit schon an solchen Dingen letztendlich scheitert. Hier leben wir auch, dass ganz, ganz praktischer Dienst unabdingbar war. Also ohne praktischen Dienst hätte hier gar nichts so funktioniert. Und hier wird sogar verwaltet. Aber all das ist wichtig und nicht das eigentliche Ziel, sondern all das ist wichtig, damit Gottesdienst gefeiert werden kann. Damit das Volk Gemeinschaft erleben kann mit sich selbst und mit Gott. Weil das Zentrum nicht nur von Jerusalem, nicht nur von Israel, sondern das Zentrum all dieser Dinge, das Zentrum sogar der Namen ist Tempeldienst, Gottesdienst. Denn dort begegnen sie Gott. Dort erleben sie Gnade. Dort ist es, wo sie Vergebung erleben. Und dort ist es letztendlich, wo sie Gemeinschaft mit Gott haben können. Wenn der Tempel nicht funktioniert, dann ist das andere alles nur Selbstzweck. Das heißt, all das wird getan, geordnet, organisiert, verwaltet, damit Gottesdienst stattfinden kann. Eigentlich eine herrliche Sache. Das heißt, jeder Einzelne, der dort mitwirkt, kann hinterher sagen, mein Beitrag hat dazu beigetragen, dass die Priester dort oben Opfer bringen können, dass Gottesdienst gestaltet werden kann, dass Menschen kommen können, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Das heißt, all das, was hier beschrieben wird, ist letztendlich zur Beziehung mit Gott und vor allem zur Anbetung nötig. Das heißt, jeder Einzelne, auch von uns, ist dazu nicht nur berufen, sondern begabt und vor allem gebraucht, um Gemeinschaft wirksam werden zu lassen, um Anbetung wirksam werden zu lassen und letztendlich, dass wir gemeinsam Gott anbeten. Einer alleine kann das nicht. Wir brauchen tatsächlich einander. Und so lernen wir, dass wir einen Platz brauchen, dass wir einen Ort brauchen, wo wir dienen können, dass wir eine Aufgabe brauchen oder eine Aufgabe tun sollten. Und da ist die Frage an dich: Kennst du deinen Platz? Kennst du deine Aufgabe? Wenn ja, dann darfst du dort in Freiwilligkeit dienen. Wenn nicht, dann hast du hier ganz viele Geschwister um dich herum, die vielleicht von außen besser betrachten können und sagen, ja, das ist doch etwas, was du gut kannst. Und deswegen haben wir so viele verschiedene Dinge. Wir haben Leute, die Kaffee machen, wir haben Menschen, die Musik machen, wir haben Menschen, die hier predigen, Gottesdienstleiter machen, wir haben Menschen, die Technik machen, wir haben Kindergottesdienst. All diese Dinge müssen organisiert, geplant, gemacht und getan werden. Und ich kann, also mit Technik kannst du mich jagen. Das kann ich nicht und das will ich auch gar nicht. Und so brauchen wir einander. Und ich bin so froh, dass Menschen Kaffee machen. Ich liebe Kaffee. Und das ist jetzt, ist das wirklich nötig, dass wir Gottesdienst feiern? Also, nö, vielleicht nicht. Aber die Gemeinschaft, dadurch wird gestärkt. Und vor allen Dingen, das ist das Allerwichtigste, da ist jemand, der mit diesem Kaffeekochen dir und mir dient und sagt, ich komme extra früher, damit Kaffee da ist und damit, wenn wir da zusammensitzen, Gemeinschaft haben oder stehen, dass wir auch daran Freude haben können. Das ist ein Dienst, da geht es nicht so sehr darum, dass der Kaffee da ist, sondern dass jemand dienen kann. Das ist ein wichtiger Punkt, auch das ist letztendlich Gottesdienst. Und zum Glück haben wir auch Menschen, die sich um all diese Dinge kümmern, die ich auch nicht kann. Verwaltung. Zum Glück haben wir all diese Menschen, die jedes Mal, wenn ein Körbchen rumgeht, dort Geld hineinwerfen oder überweisen. Denn die Leviten und Priester, sie hätten ihren Dienst nicht tun können, wenn die anderen in den anderen Städten nicht gearbeitet hätten und ihr Geld bereitwillig einen Teil abgegeben hätten und gesagt haben, ich will, dass Gottesdienst stattfindet. Auch das ist ein wichtiger Punkt, um das Reich Gottes letztendlich zu bauen. Jeder ist dazu berufen und befähigt. Das heißt, hier in diesen Namen und besonders zwischen diesen Dingen wird sichtbar, Erneuerung wird im Alltag erst dann sichtbar und gelebt, wenn tatsächlich Leute da sind, die sich bereitwillig hingeben und sagen, da wo Gott mich hingestellt hat, da tue ich meinen Dienst und dann wird es gelingen. Das ist letztendlich, was Kapitel 11 uns darstellt. Jeder wird gebraucht, damit Erneuerung konkret im Leben wird. Und so wollen wir das Haus unseres Gottes nicht im Stich lassen. So wollen wir das Reich Gottes mitbauen und mitwirken, denn Gott will uns gebrauchen. Jeder dort, wo er kann und wie er kann. Und es gibt nichts, was zu klein ist für Gott. Und damit kommen wir zum letzten Punkt. Leben als geordnete Gemeinschaft. Die Bibel spricht immer wieder davon, dass Gott ein Gott der Ordnung ist. Gott ist sogar jemand, der das Chaos ordnet. Und wir erleben durch die Bibel hinweg, dass es immer wieder das Volk geordnet wird, Leitung geordnet wird, Gemeinde geordnet wird, verschiedenste Dinge, aber es geht immer wieder darum, Ordnung zu schaffen, denn der Mensch braucht Ordnung und er braucht einen Platz, damit er wirklich dienen kann. Wo keine Ordnung ist, da ist es schwer zu dienen. Und so erleben wir, ja, Jerusalem ist das Zentrum. Dort findet Gottesdienst statt. Aber Gottesdienst findet auch statt, da wo die Menschen in den Städten geblieben sind und sagen, ich arbeite, ich diene Gott mit meinem Werk und vor allen Dingen die Erkenntnis, das Land, das Gott mir geschenkt hat, gehört mir gar nicht. Wer von euch hat ein Haus? Einmal. Ja, schon ein paar, gell? Wunderbar. Ihr habt es gekauft und ihr dürft es verkaufen. Also wenn du das Haus, du hast ein Haus, hast du gesagt. Wenn du das Haus verkaufst, kriegst du es wieder? Nee. Dann ist es weg, gell? Ja. Das war damals nicht so. Wenn ich ein Haus hatte oder ein Land und ich es verkauft habe, dann habe ich es spätestens nach 50 Jahren zurückbekommen. Denn dieses Land gehörte mir gar nicht. Auch wenn Gott es mir und meiner Familie gegeben hat, gehört dieses Land Gott. Immer wieder heißt es, dieses Land gehört mir. Und ich habe es dir gegeben zur Verwaltung. Du darfst es nutzen, du darfst wachsen, aber letztendlich kannst du es nicht mal verkaufen. So hast du es dann aus verschiedensten Gründen bist du es losgeworden, weil du, keine Ahnung, nicht mehr klarkamst mit dem Geld oder sonstiges, und nach spätestens 50 Jahren hast du es wieder zurückbekommen. Das heißt, dass die Menschen, die drumherum um diese Städte herum leben, sie leben in ihrem Land und sie wissen, Gott hat es mir gegeben. Und ich darf wachsen, ich darf essen, ich darf reich werden, aber ein Teil davon gehört Gott. Und diesen Teil gebe ich bereitwillig, vor allen Dingen, wenn ich weiß, das gehört doch eh alles Gott. Und wir Christen, wir sprechen auch immer wieder davon, dass alles Gott gehört. Wir erleben das vielleicht nicht so extrem wie Sie, aber das ist tatsächlich so. Alles, was ich habe, hat Gott mir gegeben. Und einen Teil davon möchte ich ihm zurückgeben. Und das erleben wir letztendlich hier, dass das geordnet wird, damit die Priester und die Leviten leben können. Denn das Faszinierende ist, es heißt immer wieder, wenn du die Bücher Mose liest, dass ich meinen Zehnten brachte, also das Volk brachte seinen Zehnten und sagte, hier, das ist für Gott. Und die Leviten nahmen diesen Zehnten und sagten, das ist für Gott. Und von diesem Zehnten nahmen sie wieder einen Zehnten und brachten es den Priestern und sagten, das ist für Gott. Und die Priester nahmen es und sagten, ja, das ist für Gott. Und so konnten sie leben. Und so musste der Levit nicht, wie jeder andere, auf seinen Acker gehen und dort ackern. Übrigens, die Leviten hatten nicht mal Land. Ihnen gehörte nichts. Und so durften sie tatsächlich davon leben. Das heißt, diese Ordnung, die hier geordnet wird, damit Gemeinschaft gelebt werden kann, dazu braucht es alle. Also Stadt und Land, also damit meine ich Jerusalem und das Umland auch. Also das ganze Land wird gebraucht, jeder wird gebraucht und das wird hier letztendlich geordnet, wie jeder Zehnte kommt in die Stadt. Und das bedeutet übrigens, dass er dort nicht wirklich bebauen kann. Er muss sich unter Umständen eine andere Art des Lebens aufbauen und der Rest bleibt dort. Das heißt, so, durch diese Ordnung, durch das Ganze, was hier geschieht, wird die Erneuerung aus Kapitel 8, 9 und 10 dauerhaft gemacht. Denn die Erneuerung ist letztendlich der Dienst an Gott und am Tempel. Und er kann nur geschehen, wenn jeder das tut, wo Gott ihn hingestellt hat und was er ihm gegeben hat. Das heißt, so wird letztendlich dauerhaft, für eine gewisse Zeit, festgemacht, dass tatsächlich das alles geschieht und gelebt werden kann. Das heißt, die Ordnung, die hier aufgerichtet wird und geordnet wird, ist letztendlich nötig, damit der Auftrag, wir wollen das Haus Gottes nicht im Stich lassen, erfüllt werden kann. Und so gilt es auch uns. Wir haben alle einen Auftrag, und zwar geht hin in die Welt und verkündet das Evangelium. Und jeder dort hat einen Auftrag. Unterschiedlich. Die einen stellen sich auf die Straße und erzählen wirklich von Jesus. Der andere geht arbeiten und sagt, ich bringe mein Geld und gebe es den Missionaren oder der Gemeinde oder sonstiges. Und ein anderer geht hin und sagt, ich predige und lehre, damit die Menschen gelehrt werden, damit sie wiederum hingehen können und dienen können. Also es ist alles ein Miteinander und der eine braucht den anderen und es bedingt manchmal sogar einander. Also was lernen wir letztendlich daraus? Wir lernen daraus, dass wir letztendlich uns der Frage stellen müssen, bist du jemand, der dort mitarbeitet? Bist du jemand, der dort mitträgt? Oder hast du deinen Platz noch nicht gefunden? Da darfst du Gott fragen und du darfst mitarbeiten und du darfst auch in diese Ordnung hineinkommen und mitwirken am Reich Gottes. Denn das müssen wir alle verstehen. Unser Platz und das, was Gott in dich hineingelegt hat, deine Begabung, alles, was du bist, ist nicht von ungefähr. Also es ist kein Zufall, sondern Gott will das gebrauchen und will dich dort gebrauchen, wo du bist, damit das Reich Gottes gebaut wird. Und so sind manche eben in der Stadt. Das bedeutet, manche haben unter Umständen eine besondere Berufung für etwas ganz, ganz Spezielles. Das mag sein, aber es sind alle berufen, um in diesem Reich zu dienen und diesen Auftrag zu erfüllen. Jeder einzelne von uns. Also es heißt, alle sind wichtig. Es gibt niemanden, der sagen kann, mein Dienst ist aber wichtiger, denn dein Dienst funktioniert nicht ohne den Dienst eines anderen. Das geht nicht auf. Und das zeigt uns die Bibel auch immer wieder. Der Tempeldienst, der vielleicht der wichtigste ist, funktioniert nicht ohne die anderen. Und so kommen wir zum Ende und wir lernen, Treue zu Gott zeigt sich tatsächlich in unserem Leben, im Alltag. Durch die Ordnung, also durch das Ordnen von manchen Dingen, durch Verlässlichkeit und vor allen Dingen dadurch, dass wir Verantwortung übernehmen, wo Gott uns hingestellt hat. So wird die Treue oder die Erneuerung und dieses Bekenntnis, ich will dir dienen, auch tatsächlich im Leben sichtbar werden. Das heißt, es ist nicht die Bequemlichkeit, sondern die Verantwortung, die nicht nur Reich Gottes baut, sondern auch dafür sorgt, dass das, was ich Gott versprochen habe, auch tatsächlich getan wird. Denn dafür bin ich selbst verantwortlich, dort diese Schritte zu gehen. Gott gibt mir die Kraft, Gott gibt mir den Platz. Ich trage die Verantwortung dazu, Ja zu sagen. Das heißt, Hingabe, die du im Herzen trägst oder von der du sprichst, die kann nicht verborgen bleiben, sondern sie wird nach außen kommen und vor allen Dingen, sie wird gesegnet werden. Alles, was Gott in dir bewirkt, wird Frucht tragen, denn der Geist Gottes, der in dir wirkt, bringt diese Frucht. Also Erneuerung braucht Menschen, die bereit sind, sich einzusetzen. Und übrigens, Erneuerung brauchen wir jeden Tag aufs Neue. Auch diese Gemeinde. Und deswegen stelle ich dir diese Frage. Bist du bereit dazu? Das hätte ich unten machen können, Kreuz an, ja oder nein. Diese Frage, die kann ich dir nicht beantworten, die musst du jeden Tag aufs Neue für dich beantworten, vor Gott verantworten. Bist du bereit dazu? Amen.